nicht hier sind. Es hat sich der eine oder andere entschuldigt. Ich bin sicher, dass auch da und dort Krankheit die Löcher gerissen hat in unsere Reihen. Meine Frau lässt sich herzlich grüßen. Sie liegt auch momentan mit Magengrippe. Das ist ein Virus, der momentan herumgeht und da wird sicher den einen oder anderen gepackt haben. Und falls es mich einmal ein bisschen erwischt, ich sollte auch im Bett liegen, aber ich habe mir gedacht, ich darf sie nicht alleine lassen. Ich möchte nicht, dass sie da alleine herkommen. Und so versuche ich, diesen Abend so gut wie möglich über die Runden zu bringen. Und sollte ich immer wieder mich widersetzen müssen, dann verzeihen Sie es mir. Dann wird das auch ein Grund sein, einfach, dass ich da ein bisschen mehr Kraft bekomme. So, ich freue mich, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind, denn Sie haben heute einen ganz besonderen Abend gewählt. Das letzte Mal bin ich angesprochen worden, wir sollten nicht nur so kleine Gesprächskreise haben, sondern dann anschließend auch noch einen gemeinsamen eine gemeinsame Gesprächsstunde haben. Wer möchte, ist dann herzlich eingeladen. Ich werde es ein bisschen kürzer machen, dass wir anschließend noch ein bisschen Zeit haben, über das eine oder andere zu sprechen, aufzuarbeiten, weil es sicher vielleicht da und dort noch Gedanken da sind und Sie sollten nicht mit offenen Fragen nach Hause gehen. Und ich finde es schön, dass das von Ihnen kommt und ich bin gerne bereit, dass ich das Ihnen anbiete. Wir werden auch heute, unsere Jugendlichen werden einen Tee vorbereiten und also ein bisschen gemütlich nachher noch zusammensitzen und über das Thema miteinander reden. Ja, da sind wir schon mitten drinnen. Am Anfang war das Wort, haben Sie das schon gehört? Das passt so auf alle Fälle auf die Frau. Am Anfang, ja, nein, nicht böse sein, das war nicht böse ausgedrückt. Es ist tatsächlich so, dass die Frau, das haben wir ja im ersten Vortrag schon kennengelernt, offener ist und lieber sich ausdrückt über Worte und über Reden und dass die Männer sich eher zurückziehen und nachdenken und dann reden und die Frauen im Reden eigentlich sich finden und da ihre Meinung sich bilden. Am Anfang war das Wort, das gilt aber nicht nur für die Frau, sondern das gilt für jede Beziehung. Ja? Es war nicht nur am Anfang der Schöpfung das Wort, sondern das ist auch am Anfang jeder Beziehung da. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, man erlebt es immer wieder, wenn zwei Menschen sich kennenlernen, wenn sie sich lieb haben und kennenlernen, dann reden sie über alles und da haben sie Zeit, miteinander zu reden. Und ich finde das ganz wichtig, dass sie das tun, aber das soll nicht aufhören. Das soll nicht aufhören nach der Hochzeit. Meistens ist dann so, wenn man da verheiratet ist, dann weiß man ziemlich alles und dann redet man nicht mehr. Das sollte eben nicht sein. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wir am Anfang schon gesagt haben, Frauen reden mehr über Beziehung, über tiefere Gedanken, Männer eher mehr über Auto und allgemeine Dinge. Und da müssen wir lernen. Die Männer müssen lernen und die Frauen müssen lernen. Ich denke, da können wir ganz bewusst einsetzen und wir werden heute ein ganz wichtiges Thema miteinander besprechen, nämlich die Intimsebenen. Nun, wer ist offener, haben wir gesagt, Frauen oder Männer? Es ist eine Umfrage gemacht worden und ich habe sie hier vor mir von Reader's Digest aus Jänner 2002, also ganz eine aktuelle Umfrage in Österreich, worüber Paare nicht sprechen. Und diese Gedanken, die da drinnen sind, sind sehr interessant. Ein paar habe ich herausgegriffen für uns heute Abend. Wer hält was geheim? Ist recht interessant, das einmal so ein bisschen zu überlegen. 34% der Mütter verschweigen dem Mann die Kinderstreiche. Warum?
Das Kind schützen wollen.
Weil sie das Kind schützen wollen, weil der Vater vielleicht teilweise überstreng reagiert und weil sie also da irgendwo auch hier, wie Sie richtig sagen, helfen möchten. Da muss man sehr aufpassen. Da müssen wir Männer also besonders uns bei der Nase nehmen und uns die Frage stellen, können wir da nicht noch ein bisschen mehr tun, damit das Geheime nicht geheim bleibt, sondern dass man das wirklich offen aussprechen kann, ohne Angst zu haben. Zum Beispiel 28% der Frauen verschweigen den Preis des Eingekauften. Warum? Ja, da fallen sie nicht hinein, es sind ja nur 28%. Aber es ist manches Mal so, weil eben auch hier, und das ist ein Thema, das wir auch mal ansprechen sollten, Finanzen ein großes Konfliktfeld ist. Finanzen sind oft ein Grund, warum Paare und Partnerschaften auseinandergehen. weil man da andere Ansichten hat in Bezug auf Einkaufen, in Bezug auf Geld ausgeben und so weiter. Und deshalb kann es auch sein, dass man darüber nicht spricht. 38% der Männer sagen nicht, dass sie andere Frauen schön finden. Warum?
So
wenig. Ja, sehr viel, wenn man das anschaut. Warum, glauben Sie, ist das so? Um Eifersucht zu vermeiden, weil die Frau relativ schnell eifersüchtig ist und das kann auch ein Grund sein, warum sie das letztlich nicht so deutlich aussprechen. Und auch hier müssen wir immer Gründe finden und erkennen, da gibt es Ursachen, die man auch ausschalten kann. Man kann reden miteinander und es ist schön, wenn in einer Beziehung alles offen gelegt wird. Jeder fünfte Mann verheimlicht die Probleme am Arbeitsplatz. Das kann zwei Gründe sein. Entweder will er die Frau nicht belasten, weil sie vielleicht schon vieles in die Ohren hat und er möchte sie nicht noch mehr belasten. Oder aber er möchte sich keine Blöße geben, weil er meint, wenn er da ein Problem hat, dann ist er nicht fähig zu leben und richtig zu arbeiten. Auch ein Grund. 15% der 40- bis 49-Jährigen verschweigen ihre Zweifel an ihrer Ehe, an ihrer Beziehung. Warum kann das so sein? In diesem Alter zweifelt man am ehesten und am meisten an der Beziehung. Ja, am Anfang, da ist alles klar, da vertraut man einander völlig, ja, aber dann kommen doch Probleme, die ins Leben hereinkommen und wenn man da nicht wirklich weiß, wie man die Konflikte löst, dann kann es zu diesen Ergebnissen kommen. Doppelt so viele Männer wie Frauen verschweigen eine Affäre. Auch das ist sehr interessant. Darüber wird nicht gesprochen, wobei ich sagen muss, eine Affäre ist immer das Ende einer Beziehung. Stört immer die Beziehung. Also mit diesem Gedanken können Sie aufräumen, der da und dort herrscht im Herzen der Menschen, naja, so ein kleiner Seitensprung, der stärkt die Ehe oder der bringt die Beziehung wieder in Schwung. Nein, er zerstört sie. Deshalb hüten wir uns vor diesen Problemen. 20% halten ihre Träume und Wünsche geheim. Ja, ist auch ein interessanter Gedanke hier. Vielleicht auch deshalb, weil man Angst hat, ausgelacht zu werden. Ja, sowas, dass du sowas denkst. Ja? Und das ist auch etwas, was die Liebe ausmacht. Sie respektiert den anderen in seiner Eigenart. Und wenn er diese Träume hat, dann hat er die Träume und dann soll er es auch sagen können. Und umgekehrt auch, dass man den anderen schätzt in seiner Eigenart und seiner Persönlichkeit. Und vielleicht auch deshalb, wenn man Angst hat vor der Erfüllung. Wenn man von dem Traum erzählt, könnte er ja wahr werden. Und das ist Aberglaube. Vergessen Sie das. Das ist Aberglaube. Es gibt hier so viele, und gerade wir Österreicher sind da in der großen Gefahr, abergläubisch zu sein. Ja? Der eine sagt, toi, 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 und klopft auf Holz. Das sind so Kleinigkeiten, die letztlich eigentlich, wenn man sie genau durchdenkt, nichts anderes sind als Aberglaube, Angst bringen und uns falsch reagieren lassen und uns eine falsche Haltung angedeihen lassen. Wenn wir also diesen Aberglauben wegkriegen, indem wir fragen, was ist Wahrheit, was ist wirklicher Glaube, dann können wir hier auch eine Hilfe bekommen, denn es gibt ja so viele Probleme, in denen wir heute drinnen stecken, ob das jetzt diese Traditionen sind, diese Bräuche sind, die teilweise aus dem Aberglauben herauskommen, nicht? In den Rauhnächten, die Wäsche nicht raushängen lassen und so weiter und so weiter. Weil man eben Angst hat. Und das braucht man nicht. Man kann also seine Träume und Wünsche auch offen ausdrücken und das schafft wirklich eine gute Beziehung. 11% der Männer nutzen Erotikangebote und verschweigen sie aber. Und das ist relativ hoch, dass sie da sich verstecken. Und auch das wäre eine Frage wert, dass man überlegt, warum ist das so? Bitte? Ja, vielleicht, warum eigentlich? Naja, die Frage ist die, weil sie vielleicht über das Thema Sexualität nicht gerne reden oder es nicht gerne angesprochen wird. Und das wird jetzt gerade unsere Frage noch sein. 14% der Frauen sagen nicht, dass sie generell unzufrieden sind. Wir sollten also viel offener und ehrlich sein. Worüber wird denn zu viel geredet? Jetzt haben wir gesagt, was nicht geredet wird. Worüber wird denn zu viel geredet? 36% der Frauen sagen zu oft, dass der Mann ordentlicher sein soll. Das ist ein relativ hoher Prozentsatz. Sie werden zwar sagen, ja, das ist ja richtig, der soll sich wirklich ein bisschen bemühen, auf alle Fälle, das kann sicher sein, und da müssen wir uns auch bei der Nase nehmen. Auf der anderen Seite muss man sich einfach auch wirklich ein bisschen mehr verständigen, nicht einfach nur nörgeln, denn durchs Nörgeln wird der Mensch nicht anders. Man kann dann richtig konkrete Verträge machen und sagen, du, ich mach das und du machst das bitte und halte dich daran. 23% der Männer sagen zu oft, dass die Gattin abnehmen soll. Und das ist meistens so oberflächlich gesagt, wir reden einfach und das denkt man nicht in Wirklichkeit, wie das dem anderen aber wehtun kann, wenn man so leichtfertig über sein Übergewicht redet. Sie bemüht sich eh, aber sie nimmt zu, allein schon beim Hinschauen, wobei das nicht richtig ist. Das hat ja ein Arzt einmal gesagt, die Menschen essen entweder heimlich oder unheimlich. Ja? Also von daher muss man also schon deutlich machen, da kann man schon noch was tun auch. Aber nur bringt es nichts, wenn man dauernd nur so stichelt und sagt, komm, du solltest abnehmen, sondern wirklich konkret miteinander reden und eine Hilfe geben. 33% der Männer und Frauen sagen, dass der andere mit den Vorwürfen aufhören soll. Wir leben so viel von Vorwürfen. Das ist heute meistens so, dass man am Anfang, ja, da erzählt man, was man an dem anderen schätzt. Und da wird die Wertschätzung sehr hoch gehalten. Wenn Sie jemanden kennenlernen wollen, werden Sie nicht gleich vorwerfen, dass er jetzt keine passenden Socken zu den Schuhen hat. Das übersieht man geflissentlich. Da sagt man, wie schön er ist und wie wertvoll er ist. Aber später dann gibt es ihn. Also bitte, achten Sie darauf, das ist eine interessante Übersicht gewesen und ich möchte Ihnen eine Hilfe mitgeben. Denken Sie an diese Zahl 3:1 und entscheiden Sie sich, bevor Sie eine Kritik bringen, 3-mal Wertschätzung. Wobei ich eh sehr christlich bin, denn unsere Berater, die uns ausgebildet haben, die haben gesagt 5:1. Das heißt also, bevor du eine Kritik bringst, ja? 5 Wertschätzungen. Lob, Anerkennung. Jetzt wieder da stehen und sagen, aha, jetzt kommt Lob, jetzt kommt noch mehr Lob, jetzt kommt noch Lob, jetzt kriege ich es dann. Nein, so meine ich es auch nicht, nicht, dass man jetzt so 1, 2, 3 abzählt und dann kommt es. Sondern ich will einfach deutlich machen, das Übergewicht, das Verhältnis ist so wichtig. Ja? Wir drehen es meistens um. Wenn es überhaupt 3:1 ist, das heißt 3 Kritikpunkte und dann kommt irgendwann einmal Lob dazu, wenn es überhaupt so weit ist, lebt man oft sehr aus der Kritik heraus und dem anderen tut man da oft sehr, sehr weh. Deshalb nehme ich natürlich auch viel lieber eine Kritik an von jemandem, der mir auch gleichzeitig eine Wertschätzung gibt. Ja? Weil ich sehe, der ist objektiv, er ist ausgewogen, ausgeglichen und er ist nicht einseitig nur aufs Negative aus. Also entscheiden Sie sich, nehmen Sie das mit, 3:1, das heißt also, die Mehrheit liegt auf der Seite des Lobes und der Anerkennung. Und das fragen Sie sich selbst, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Gatten gelobt, wann haben Sie die Gattin wertgeschätzt, wann haben Sie den Partner, den Freund, das gilt ja nicht nur, was wir hier besprechen, allein für die Beziehung. Es kann ja jemand hier sitzen, der sagt, ich hab keinen, das gilt ja eigentlich nicht für mich. Oh doch, das gilt für alle Beziehungen, das ist Liebe. Das gilt für jede Beziehung, für die Nachbarschaft genauso wie für die Freundschaft, für die Arbeitskollegenschaft. Was glauben Sie, was sich da ändern würde, wenn wir uns einmal ändern? Wenn wir sagen, Moment einmal, da liegt ein ganz großer Fehler bei mir. Ich möchte mehr loben, mehr wertschätzen und das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Es wäre falsch, nach Hause zu gehen und zu sagen, so jetzt bin ich neugierig, ob er gut zugehört hat, ob er das auch dann macht. Nein, machen Sie es anders. Sagen Sie, ich möchte den anderen lieb haben. Ich möchte mich entscheiden. 3:1. Ich möchte 3-mal so viel Wertschätzung und nur 1-mal so viel Kritik weitergeben. Liebe ist, und das ist ein wunderschönes Wort, das ich Ihnen ganz tief einprägen möchte, Liebe ist die höchste Wertschätzung des anderen. Mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. Das ist Liebe. Ja? 30% der Frauen sagen, wenn der Partner mir Fragen über mich selber stellen würde, würde er damit Interesse an mir als Person zeigen. Dann fühle ich mich geliebt. Aber wir fragen meistens nur, was gibt es zum Essen? Wie war es in der Firma? Und so auf der Ebene der Tatsachen bleibend. Anstelle, dass wir mal tiefer hineingehen und fragen, weil mich die Person interessiert, die ich lieb habe, dass ich frage über, nicht nur übers Essen und Trinken, was mich betrifft, sondern wie sie denkt, wie sie fühlt und wir so eigentlich viel intimer noch zusammenkommen. Merken Sie sich diesen Leitsatz, vielleicht sogar auswendig. Übrigens, die Unterlagen werden nächstes Mal fertig sein, da stehen diese Dinge dann auch drinnen. Die Liebe ist die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. Ja? Da wollen wir einsetzen und wir können hier dieses Wort auf jede Liebesbeziehung, ob das Eltern-Kind ist oder ob das jetzt Freund-Freundin ist, Bekannte, Verwandtschaft, wie auch immer das ist, können diese Dinge auf alle Fälle miteinander praktizieren. Worüber möchten Paare reden? Und das ist sehr interessant in dieser Umfrage herausgekommen und das möchte ich jetzt ganz besonders ans Herz legen. 21% sagten, sie würden gerne mehr über Sexualität und Glaubensfragen reden. So, und jetzt reden Sie in der kleinen Gruppe darüber, warum. Warum ist das so, dass 21% mehr über Sexualität und über Glaubensfragen reden möchten? Warum ist das so? Jetzt möchte ich Sie bitten, machen wir zwei Kreise. Wenn ich vielleicht noch rückwärts einen. Miriam, drehen Sie sich einfach um, zurück. Einen zweiten Kreis. Sprechen Sie dieses Gedankengut ein bisschen. Ja, es gibt natürlich viele Antworten auf diese Fragen. Auf alle Fälle, eines ist wichtig. Wenn man über Sexualität oder auch über Glaubensfragen spricht, dann gibt man etwas sehr Persönliches von sich preis. Es ist sehr intim und da muss man sehr sorgfältig umgehen. Wenn man da lieblos vorgeht und vielleicht sogar Witze darüber macht, über die Sexualität oder auch über den Glauben, dann ist es so, dass man einen anderen verletzt. Was ich dazu sagen muss, ist, wenn jemand Witze darüber macht, dann zeigt er nur seine eigene Unreife an. Dann weiß er oder dann weiß man, dass er eigentlich seine Schwäche, über diese Themen reden zu können, einfach überspielt mit Lächerlichkeiten. Auf der einen Seite machen Sie also keine Witze über diese Themen, die sind sehr ernst, aber sie sollten auch angesprochen werden. Und auf der anderen Seite ist es auch verständlich, wenn Leute sagen, naja, so einen Gott möchte ich nicht haben, wie er heute in der Kirche dargestellt wird. Ich will niemanden anschwärzen, aber es ist tatsächlich so, dass das reine Evangelium verändert worden ist. Und es ist nicht mehr das, was es eigentlich vom Erfinder, vom ursprünglichen her sein sollte. So etwas möchte ich natürlich auch nicht haben. Darum sollte man darüber reden, was ist jetzt richtig und was glaube ich eigentlich wirklich. Nicht Aberglauben, sondern den wahren Glauben. Nun, Beziehungswinter ist deshalb da, weil man zu wenig miteinander redet. Und wir haben schon über diese Gedanken ein bisschen gesprochen. Am Anfang war das Wort. Und wenn Sie diese Wintersaison überwinden wollen und den Frühling erleben wollen, dann fangen Sie an, mal ganz bewusst auf den anderen einzugehen und das Gefängnis zu öffnen, in dem das Herz drinnen ist, so wie wir es hier in diesem Bild haben. Wir leben oft sehr, sehr in einem Beziehungswinter. Die Leute wollen nicht mehr miteinander reden, sie sind vielleicht auch sehr enttäuscht worden und dann kommt man zu dem, dass man sagt, na, mit dem rede ich nichts mehr. Ist Ihnen zu kalt? Dann kann ich mal wieder zumachen, danke. Mit dem rede ich nichts mehr. Und dann weiß man oft gar nicht mehr nach Jahren, warum man nicht mehr redet. Ja? Und das ist eigentlich sehr schlimm. Wahre Liebe ist die Antwort auf die Probleme der menschlichen Existenz. Wir haben es heute mit einer großen Problematik zu tun. Heute liegt die Scheidungsrate bei 50%. Das heißt also, jede zweite Ehe wird geschieden in Österreich. Und das muss uns einmal ernstlich vor Augen stehen. Und die steigt sogar noch, wenn man andere Beziehungen und eheähnliche Gemeinschaften hinzufügt zu dieser Statistik. Denn das sind nur Ehepaare. Und so sagt Online-Kurier im Jahr 2002, dass es letztlich so ist, dass bei 70% Scheidungsrate ist, wenn man alle Beziehungen noch hinzunimmt. Und das ist eigentlich ein alarmierendes Signal. Und ich möchte Sie hinweisen darauf, dass das jetzt nicht nur für Paare gilt, die jetzt gerade geheiratet haben und vielleicht da Probleme gekriegt haben durch das verflixte siebte Jahr, wie es früher war. Das gibt es heute nicht mehr. Es ist tatsächlich auch so, dass auch Paare, die 20 und 30 Jahre verheiratet sind, heute leichter denn je ihre Beziehung wieder aufgeben, man kann nicht sagen, den habe ich sicher, den habe ich zu 30 Jahren. Nichts ist heute sicher, nichts ist fix mehr. Auf der anderen Seite aber sagen die Leute, und das ist zu 31% der Österreicher, sie wollen die Ehe und die Familie an der ersten Stelle sehen in ihrem Leben. Also, Beziehung hat noch einen Stellenwert heute, nur weiß man nicht mehr, wie es geht. Man hat keine Vorbilder mehr und so irrt man orientierungslos herum und probiert das aus und probiert jenes aus oder macht überhaupt nichts mehr, weil man enttäuscht worden ist und dann geht eben alles auseinander, so wie, man muss sich das so vorstellen, die Liebe ist ja etwas Lebendiges wie eine Pflanze, die muss man immer pflegen und immer hegen. Erinnern Sie sich an das Bild des Gartens, das wir angesprochen haben. Ja, unsere Eltern, die kannten solche Probleme noch nicht. Wir sind heute in einem ganz schwierigen Leben, das wir aber meistern können. Wir können das besonders meistern. Wir werden jetzt kurz einmal anschauen, woher kommt denn das überhaupt? Warum ist das so? Weil der Mensch eine Philosophie angenommen hat, von der wir ganz kurz schon mal angesprochen haben, nämlich, dass alles sich selbst entwickelt hat. Der Mensch aber in Wirklichkeit steht über dem Tier. Wir sind nicht ein höher entwickeltes Tier oder eben nur ein Tier auf eine andere Art und Weise, sondern der Mensch ist wesentlich. Das heißt, er hat ein Wesen, ein persönliches Wesen und er fragt nach dem Woher, nach dem Wozu und nach dem Warum. Tiere machen das nicht. Sie haben keinen Geist in ihrem Leben, wo sie nachdenken, was ist der Sinn in meinem Leben. Das macht uns Menschen ganz besonders aus. Zweitens, unser freier Wille. Wir haben einen freien Willen. Wir werden nicht getrieben, allein nur von Triebe. Ja? Wenn wir diesen freien Willen nicht in Anspruch nehmen, dann rutschen wir auf die Stufe des Tieres oder vielleicht sogar unter das Tier. Denn manche Dinge, die die Menschen zusammenbringen, machen wieder mal die Tiere miteinander. Ja? Und da muss man schon sagen, Moment einmal, halt, eine Orientierung brauchen wir. Wir sind ein freies Wesen mit einem freien Willen und wir können entscheiden zum Guten. Der Mensch ist zur Gemeinschaft berufen, haben wir gesagt. Er ist angelegt zur Gemeinschaft und nicht zum Alleinesein, zur Gemeinschaft mit dem Nächsten und mit dem Schöpfer. Und dort findet er Geborgenheit, Sicherheit und wirklichen Wert. Wenn Sie das ausklammern, dann kommt Folgendes. Erich Fromm hat einmal gesagt, das ist ein Psychoanalytiker unserer Zeit, das Bewusstsein der menschlichen Getrenntheit ohne die Wiedervereinigung durch die Liebe ist die Quelle der Scham und ist gleichzeitig die Quelle von Schuldgefühlen und Angst. Warum haben wir heute so viel Angst? Warum haben wir so viel Schuldgefühle? Weil wir getrennt sind. Wir spüren dieses Getrenntsein von der Quelle der Liebe. Wir haben keine Liebe mehr. Sie geht uns aus. Wir sind leer. Und diese Leere im Herzen versucht der Mensch jetzt zu übertönen und zu überspielen durch verschiedene Dinge. Zum Beispiel, die Folgen dieser Trennung von der wahren Liebe, die der Schöpfer uns schenkt, ist Lieblosigkeit. Ist klar. Wenn ich angelegt bin zu einer Gemeinschaft mit der Liebe und wenn ich dann mich trenne von der Liebe, dann bin ich lieblos. Ja? Die Lieblosigkeit ist die Folge von der Trennung und letztlich versuchen wir jetzt irgendwo diese Leere zu übertönen und wir werden schauen, welche Folgen wir da noch erleben werden. Diese innere Leere ist dieses Defizit in unserem Herzen und deshalb sind wir oft so ängstlich und so schreien wir und so versuchen wir das irgendwo durch unsere eigene Kraft zu übertönen und wir merken aber innerlich sind wir trotzdem noch immer leer, es hat sich nichts geändert. Einsamkeit ist die Folge von dieser Trennung, diesem Alleinsein in dieser Welt. Sinnlosigkeit, Abgötterei, weil man jetzt anfängt, diese Einsamkeit zu überwinden und man klammert sich jetzt an irgendetwas, was in meinem Leben gerade herankommt. Die einen klammern sich an die Tiere und haben die Tiere lieber als die Menschen, und hegen und pflegen sie bis zum geht nicht mehr, wo die Industrie davon recht profitiert. Die anderen klammern sich an Menschen und werden da hörig und vergöttern die Kinder, vergöttern den Partner und wehe, wenn er dann nicht mehr da ist, durch verschiedene Umstände, dann fällt ihr ganzes Leben wieder zusammen. Sie versuchen diese Leere, dieses Getrenntsein zu überwinden, indem sie eigene Beziehungen eingehen und letztlich ist das Abhängigkeit. Der eine wird abhängig in Drogen, Alkohol und was weiß ich, das für Drogen sind, die letztlich nur ein Schrei sind. Ich bin leer, ich suche Erfüllung in meinem Leben und sie halten sich und klammern sich an das eine oder andere fest. Deshalb hat es keinen Sinn, den Menschen das wegzunehmen. Beispiel, wenn Sie ein kleines Baby, ein kleines Kind, ein, zwei Jahre alt sehen, das ist das Küchenmesser bei der Schneide in der Hand hat. Was machen Sie? Ziehen Sie das Messer dem Kind aus der Hand und sagen, weg mit dem, das tut dann weh, lass aus, was wird das Kind machen? Es wird noch fester halten und sagen, nein, das lasse ich nicht aus. Und durch dieses Hin- und Herzerren tut man dem Kind weh. Was muss man machen? Ja, was anderes zeigen. Sagen Sie, ja, was ich da habe, ist das schön. Ja? Und was Schöneres und Interessanteres zeigen, dann wird sie das weglegen und dann wird sie das Neue nehmen. Und das ist auch in unserem Leben so. Es hat keinen Sinn, dem einen oder anderen seine Beziehung, die er jetzt festhält, klammernd festhält, wegzunehmen, sondern ihm diese Beziehung zur wahren Liebe wieder aufbauen. Dann wird das andere sich wieder lösen und in die rechten Bahnen kommen. Die Folge davon ist die Angst vor der Einsamkeit. Man flieht in die Vergötterung, haben wir schon gesagt. Auf der anderen Seite in die Versklavung, weil letztlich, wenn ein anderer über mich herrscht, im Sadismus und so weiter, dann bin ich auch geliebt, weil er wenigstens an mich denkt und für mich da ist, halt nur in einer anderen Art und Weise. Der Narzissmus ist ja auch die Folge davon, die Selbstliebe, wo man in sich selbst verliebt ist und an sich selbst gebunden ist und letztlich hier nicht frei ist, bis hin zur Perversion. Das sind die Folgen der Trennung. Lösung finden wir in einem ganz wichtigen Gedanken, den ich Ihnen heute ein bisschen teilen möchte. Partnerschaft oder ein Fleischsein? Das ist die Frage. Partnerschaft oder ein Fleischsein? Das möchte ich heute ein bisschen mit Ihnen besprechen. Das Wort Partnerschaft ist ja oft so dargestellt wie hier. Ne? Einer schaut zu und der Partner schafft. Das heißt, der Partner arbeitet. Ja? So soll es nicht sein. Und ich möchte auch ganz bewusst hier, wenn wir von Beziehungen reden, nicht mehr von Partnerschaft reden. Warum? Ich möchte Ihnen das ein bisschen verdeutlichen. Es gibt ein anderes Wort, das viel schöner ist, was eigentlich die wahre Liebe wirklich werden lässt, nämlich ein Fleisch sein. Und das ist ein großer Unterschied, den ich Ihnen jetzt ein bisschen deutlich machen möchte. Partnerschaft ist was? Partnerschaft, sagt Erich Fromm, ist die symbiotische Vereinigung ohne Integrität. Fachlich ganz hoch. Was heißt das Deutsch? Symbiose, haben Sie schon gehört? Was macht man da oder was machen die Tiere da in der Natur?
Einer wünscht den anderen.
Richtig, einer braucht den anderen. Das geht sogar so weit, dass er den anderen ausnutzt. Das heißt, so lange benutzt. Zum Beispiel gibt es da Pflanzen, die auf den Bäumen wachsen, Symbiose betreiben und dann durch das, dass sie so viel werden und so überwuchern, vernichten sie den Baum, an dem sie dann wachsen. Das ist also Partnerschaft. Partnerschaft, und Sie sehen es an diesem Bild hier, will ich so vergleichen, das sind zwei Gläser. Jeder in seiner Art, der eine das gelbe Glas, der andere das blaue Glas, ob Mann oder Frau, wie auch immer, Sie nehmen das, und mit einem Band zusammengebunden. Das ist Partnerschaft. Und das haben wir heute. Es gibt finanzielle Partnerschaften oder Partnerschaften, es gibt wirtschaftliche, es gibt ja eben auch in der Beziehung Partnerschaften. Aber ich muss Ihnen sagen, dass mit dem dürfen wir nicht zufrieden sein. Das ist nicht wahre Liebe. Denn das hält nur wie lange? Genau, solange es gut geht, solange ich das kriege, was ich vom Partner erwarte oder was er gesagt hat, dass er bringt. Und wenn er es nicht mehr bringt, dann suche ich mir einen anderen Partner. Und das ist das Problem heute. Deshalb bitte, wenn Sie eine Beziehung haben, begnügen Sie sich nicht mit dem Wort Partnerschaft. Oder wenn Ihr Jugendlichen eine Beziehung eingeht, begnügt euch nicht mit dem Wort Partnerschaft, sondern es ist etwas mehr. Partnerschaft ist also eine Symbiose, wo man sich zusammenfügt, aber keine Integrität hat. Das heißt, man integriert sich nicht. Man bringt sich nicht ganz ein. Man hat immer eine Mauer, die mich ich sein lässt. Und sagt, nein, so ganz aufgeben, ich werde mich doch nicht ausnützen lassen. Und da bleibt dann irgendwo eine Mauer dazwischen und das macht uns nicht glücklich. Ich spreche nicht von Partnerschaft, sondern ich möchte Sie hinführen zu dem Idealgedanken, ein Fleisch sein. Und das schaut ein bisschen anders aus. Die alte hebräische Sprache hat für das Wort Einfleischsein das Wort erkennen. Das ist ganz interessant. Wenn Sie mal das alte Bibelbuch hernehmen, da heißt es, und Adam erkannte sein Weib und sie war schwanger. Das heißt also, dieses Einfleischsein, wo so eine Intimität zustande kommt, wo nichts mehr zwischen mir und dir ist, bringt wunderbare Frucht hervor. Und ich möchte das mit diesem Beispiel der Gläser zeigen. Partnerschaft heißt also, zwei Gläser zusammenzubinden. Ein Fleischsein bedeutet, dass man ein neues Glas hinstellt und jetzt beide sich integrieren. Ja? Da ist jetzt eine Gemeinschaft da, eine neue, ein neues Sein, wo jeder mit seiner ganzen Persönlichkeit sich integriert, das heißt einbringt. Und was passiert, wenn man eine gelbe Flüssigkeit und eine blaue Flüssigkeit zusammenmischt? Dann wird es eine grüne, eine neue Situation, eine grüne, ja, ein grüner Shake, wie auch immer man das nennen kann. Was aber eines interessant ist, die Individualität bleibt aber erhalten. Das heißt also, man darf sich nicht so aufgeben, dass ich überhaupt keine Persönlichkeit mehr haben darf. Man soll sich integrieren, aber nicht seine Persönlichkeit aufgeben. Das ist sehr wichtig. Ja? Wenn Sie zum Beispiel mit dem einen Glas Milch haben und dem anderen Glas einen roten Traubensaft und das beide zusammenschütten, dann haben Sie ein Milkshake. Ja? Da ist die Persönlichkeit der Milch drinnen und da ist die Persönlichkeit des Traubensaftes drinnen, aber sie integrieren sich, sie bringen sich ein und sie werden eins. Eine neue Existenz. Und da möchte ich Sie wirklich ermutigen, machen Sie das einmal für sich selber. Sie werden Wunder erleben. Wie geht das? A. Indem man den alten Trott, das alte Denken verlässt. Ja, da heißt es in diesem alten Bibelbuch, da wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Was heißt das, Vater und Mutter verlassen? Selbstständig werden. Selbstständig werden, ganz richtig. Das ist so wichtig. Die Selbstständigkeit ist der erste Schritt zu dieser Fähigkeit, ein Fleisch zu werden. Denn wenn ich jetzt selbstständig bin, dann kann ich in dieser Beziehung untergehen. Verstehen Sie? Dann bin ich zwar integriert, aber meine Persönlichkeit ist auch aufgelöst. Und das sollte nicht sein in der Beziehung. Also, zuerst einmal braucht man Selbstständigkeit. Und wer selbstständig ist, der kann dann auch dementsprechend den anderen wirklich glücklich machen. Zweitens, anhängen. Und dieses Wort anhängen bedeutet freiwillige Hingabe. Und das ist sehr wichtig. Ich schenke mich dir freiwillig. Nicht, weil du es erwartest, weil du es von mir forderst, sondern weil ich es dir gerne freiwillig schenke. Das bedeutet ankleben, anhängen, freiwillige Hingabe. Und drittens, durch Intimität. Ein Fleisch sein bedeutet intim sein. So, und da sind wir genau da, wo wir heute hinwollen. Ich werde Ihnen heute zeigen, dass diese Intimität, die wir als Ideal sehen, nicht nur eine Intimität auf dem sexuellen Gebiet ist. Wenn wir von Intimität sprechen, dann meinen wir heute meistens Sex damit. Jawohl, es ist so, Sexualität ist eine Intimität. Aber jetzt sagt Erich Fromm zu dieser Ein-Fleisch-Situation, die reife Liebe ist eine Vereinigung mit Integrität, aber bei der die eigene Individualität bewahrt bleibt. In der Liebe kommt es zu dem Paradoxon, dass zwei Wesen eins werden und doch zwei bleiben. Das ist ein Wunder, in das man eintauchen kann, dass zwei eins werden, aber doch zwei bleiben. Und das ist diese ganz wichtige Symbolik, die wir hier auf der Leinwand haben. Da haben wir das eine Glas. Früher hat es geheißen, dein Haus, deine Schuhe, dein Auto und mein Urlaub, meine Arbeit, mein Geld. Und diese Worte haben sich oft in der Ehe nicht mehr verändert. Da bleibt es immer noch mein Geld und dein Geld und meine Sport und dein Sport und so weiter. Wobei jetzt diese Einfleischsituation ganz anders ausschaut. Wenn Sie wirklich eine herzliche Beziehung auf eingehen möchten, dann heißt es nicht mehr mein und dein, sondern unser. Das bedeutet also, es geht nicht mehr um meine Zeit, sondern um unsere Zeit. Es geht nicht mehr um meine Sorgen und deine Sorgen, sondern um unsere Sorgen. Das heißt also, ich nehme das, was der andere am Herzen hat, auch für mich in Anspruch. Und ich merke, dass mein zweites Ich meine Partnerin ist oder mein Partner ist. Und dass ich, was ich ihr tue, eigentlich mir selber mache. Und da steckt viel drin. Da ist es dann nicht mehr mein Geld und dein Geld, sondern unser Geld. Und nicht mehr mein Glaube und dein Glaube, sondern unser Glaube. Da teilen wir das miteinander und lassen nicht den anderen in seiner Art und Weise, wie er es möchte. Das ist Partnerschaft. Dann sind es nicht mehr deine und meine Pläne, sondern unsere Pläne und Ziele. Und nicht mehr dein Kind, sondern unser Kind. Ja? Da steckt so viel drinnen in dieser Wortwahl. Unsere Verantwortung. Und das muss man lernen, dass wir ganz bewusst diese Vokabel ändern in der Beziehung, dass wir hier nicht mehr von dein und mein sprechen, sondern ganz bewusst von unser sprechen. Die Ehemathematik heißt also, 1 und 1 ist?
Laut?
Schau mal, jawohl, 1 und 1 ist 1, das ist es. Ist ein Wunder, auf der einen Seite sind es zwei und bleiben es auch zwei, auf der anderen Seite sind sie eins geworden, weil sie jetzt sich so öffnen und einander so intim sind und das nicht nur auf der Ebene der Sexualität. Die Schönheit der Einheit ist eine große und weite, man könnte sie mit einem wunderschönen Diamanten vergleichen, der lauter schöne Flächen hat und verschiedene Flächen hat. Sie sehen das hier, diese Intimsebenen, über die wir jetzt kurz sprechen werden, sind also nicht nur die Sexualität, sondern eben auch die Lebensgestaltung, Freizeit, Intellekt, Arbeit und so weiter. Und jetzt kommt es um die Frage auf, wie schaut es aus in meiner Beziehung? Welchen Grad der Verbundenheit haben wir? Schauen wir so aus wie hier, dann haben wir wenig Gemeinsamkeiten. Und so eine Beziehung wird nicht lange halten. Schauen wir ähnlich aus wie in der Mitte, da ist das, sind beiden Kreise schon ein bisschen intimer miteinander, da haben wir einige Gemeinsamkeiten. Oder, wie ganz unten, wir haben viel Gemeinsamkeiten. Wir teilen alles miteinander. Und das ist etwas, was wir lernen können. Und jetzt möchte ich Ihnen so 10 Intimsebenen vorstellen, die uns ein bisschen helfen können, uns zeigen können, was Intimität eigentlich heißt. Wenn wir von Intimität sprechen, sprechen wir meistens von der körperlichen Beziehung, ja, ist auch verständlich, da ist es ganz sichtbar und äußerlich deutlich, es geht um die sexuelle Intimität. Was ist das? Sex ist also mehr als die Vereinigung der Geschlechtsorgane. Das muss uns einmal deutlich werden. Sex ist das Erlebnis, sich selbst zu schenken, und zwar nicht nur im körperlichen Bereich, denn wir sind ja auch ein seelisches Wesen und wir sind auch ein geistliches Wesen. Nämlich sexuell intim zu sein, heißt in Wirklichkeit ein Fleisch werden. Und Ehepaare werden mir das bestätigen, wenn wir nicht im Seelischen intim sind, dann können wir im Körperlichen auch nicht intim sein. Und wenn wir zum Beispiel gestritten haben miteinander, dann wird es im körperlichen Bereich nicht funktionieren. Es ist also so, wenn Sie im körperlichen Bereich zum Höhepunkt kommen möchten und die Sexualität wirklich erleben möchten, wie es der Schöpfer eigentlich gedacht hat, dann beachten Sie die anderen 9 Intimsebenen. Für jene, die keine Sexualität haben, weil sie niemanden haben, den sie sich schenken können, dann können Sie diese anderen 8 und 9 Beziehungsebenen pflegen. In der Gemeinschaft, in der Freundschaft, in der Nachbarschaft, da wird man dann nicht mehr allein sein. Ja? Da wird man nicht mehr einsam sein, da wird man dann wirkliche Freunde haben. Und jetzt gehen wir zu weiteren Intimsebenen. Nicht nur die sexuelle Intimität ist es, sondern, Sie sehen es an diesem Bildchen schon, was Liebe ist, was bedeutet die zweite Intimsebene, gemeinsame Wellenlänge. Was bedeutet das? Gefühlsmäßige Intimität, ja, wo wir auf derselben gefühlsmäßigen Welle schwingen, wo die Zärtlichkeit da ist, wo einfach man sich versteht, ohne dass man viel redet, ganz wichtig. Gefühle und bedeutende Momente miteinander erleben. Sie ist die Grundlage für alle weiteren Vertrautheiten. Sie ist die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzufühlen. Und das müssen wir lernen, ganz bewusst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Wert legen auf die eine Intimsebene und meinen, das wäre Intimität, sondern dass wir den Wert legen auf die andere Intimsebene, dann wird die sexuelle Intimität wirklich schön werden erst. Weil man sich einfindet, hineinlernt, sich hineinzufühlen in den anderen. Wie fühlt er, wie fühlt sie, was hat sie gern, was freut sie, was mag er nicht, wie auch immer es ist, gefühlsmäßige Intimität. Und das, da können wir noch wachsen, in diesen Intimsebenen, dass wir den anderen kennenlernen, wie er fühlt, wie er empfindet und das auch respektiert, weil er vielleicht anders fühlt, als wir es denken. Die nächste Intimsebene ist die Nähe der Ideenwelt. Ich hoffe, Sie merken sich das, wir werden es immer wieder wiederholen. Die sexuelle Intimität, die gefühlsmäßige Intimität. Und was ist das jetzt für eine Intimität? Dasselbe Denken, ja? Geistige, Achtung, nicht geistliche Intimität. Da ist ein großer Unterschied, den wir noch kennenlernen wollen. Hier geht es um die Nähe der Ideenwelt, hier geht es uns um unser Denken, dass wir das miteinander teilen. Die geistige Intimität ist, seine Gedanken dem anderen mitzuteilen, an den Ideen des anderen teilhaben zu können, gemeinsam ein Buch lesen, das besprechen miteinander. Wie denkst du? Gefühlsmäßige Intimität, wie fühlst du? Hier, wie denkst du? Was denkst du gerade? Ich möchte gerne wissen, was du gerade denkst und planst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch diese Intimität pflegen, denn es haben viel mehr Ebenen als nur die eine, nämlich die körperliche Intimität. Also, gefühlsmäßige Nähe und Nähe der Ideenwelt. Die nächste Intimsebene, Teilen von Schönen. Das ist oft übersehen worden, wo man einfach ästhetisch intim ist und das Schöne miteinander teilt, gemeinsam etwas Schönes erleben, sich miteinander an Konzerten, an Blumen oder an der Bergwelt erfreuen, einen Sinn für das Schöne entwickeln. Das ist die Intimsebene der Ästhetik. Es ist natürlich ein Opfer, denn es kann sein, dass sie ein Konzert liebt, das er nicht gern hat. Er hat eher gern eine schmissige Musik, sie hat eher gern Klassik. Und jetzt wäre Partnerschaft das, dass jeder in sein Konzert geht. Aber dazu brauche ich den heiraten. Ja, da brauche ich keine Beziehung aufbauen. Da gehe ich eben dann mit dem, der Klassik liebt und der halt eine andere Musik liebt. Oder ich interessiere mich für sie und sage, Schatzi, okay, ich freiwillig. Ich gehe dorthin, wo du bist. Weil geteilte Freude doppelte Freude ist. Ja, weil man einfach sagen kann, siehst du, ich kann auch da noch etwas empfinden, so wie du es empfindest, ich möchte dich kennenlernen, was schätzt du da, warum gefällt dir das so? So wächst man aufeinander zu, so wird man ein Fleisch, einen Sinn für das Schöne entwickeln. Ja? Dann die nächste Intimsebene ist die gemeinsame Ebene des Schaffens. Was ist das für eine Intimität? Schöpferische Intimität, ja? Wo man gemeinsam etwas schafft. Das haben besonders unsere Eltern erlebt. Ja? Die haben gemeinsam etwas aufgebaut. Österreich war zerstört, dann haben sie angefangen, miteinander etwas aufzubauen. Und sie sind aneinander fest zusammengewachsen. Heute kommen junge Leute in ein fertiges Haus. Das muss unbedingt als Mitgift bei der Hochzeit schon dastehen. Und da wird nichts mehr gemeinsam aufgebaut, da wird nichts mehr gemeinsam gemacht. Und dementsprechend hat man auch keine Intimität da in diesem Bereich. Schöpferische Intimität ist also das gemeinsam etwas schaffen und aufbauen. Kinder empfangen und großziehen gemeinsam. Nicht sagen, das ist dein Kind, macht Hobbys, aber das andere machst du. Sondern wirklich miteinander alles teilen. Die persönliche Fähigkeit zum Wohle der ganzen Familie einsetzen. Und da können wir noch wachsen. Vielleicht sollten Sie einfach ein bisschen überlegen, in welcher Intimsebene sind wir im Winter, in der Winterzeit? Und wo können wir noch ein bisschen zueinander wachsen und eins werden, ein Fleisch werden, im gemeinsamen Schaffen? Helfen Sie mir noch einmal. Was ist die erste Intimität? Sexuelle, haben wir gesagt. Die zweite? Gefühlsmäßige Intimität. Die Ideenwelt, die gemeinsame. Ja, das Teilen von Ästhetik, von Schönem. Und jetzt das gemeinsame Schaffen, die schöpferische Intimität. Die nächste Intimsebene ist das Verbundensein im Spiel. Auch eine Intimsebene, die heute kaum mehr gepflegt wird. Man sitzt heute vorm Fernseher, aber man hat kaum mehr die Kraft, den Fernseher abzuschalten und zu sagen, komm, machen wir ein gemeinsames Spiel. Ein Gesellschaftsspiel. Es muss ja nicht unbedingt Mensch ärgere dich nicht sein, wo man sich immer aufregt, weil es nicht ausschmeißt. Es kann ja auch Spiele, es gibt ja wunderschöne Paarspiele, wo einer dem anderen helfen muss, dass man zum Ziel kommt. Ja? Wo man da auch miteinander gemeinsam etwas erarbeitet und spielt. Verbundenheit im Spiel bedeutet Intimität in der Freizeit. Nicht nur jetzt ein Spiel am Tisch zu Hause, sondern es ist die Fähigkeit, miteinander zu spielen, gemeinsam etwas zu unternehmen, wie Sport, Entspannung oder Erholung. Partnerschaft bedeutet, sie geht gern Skifahren, er geht gern Fußball spielen und so haben sie nichts gemeinsam. Sie lernt beim Skifahren jemanden kennen, er lernt beim Fußball jemanden kennen und damit ist die Partnerschaft auseinandergegangen. Wenn man aber das miteinander teilt, welches? Ja, dass der Staubsauger nur in die Hand der Frau gehört und der Schraubenzieher nur in die Hand des Mannes gehört. Das muss man vergessen. Wenn wir gemeinsam arbeiten, dann ist das eine Intimität, die schön ist. Egal, was das ist. Also ich muss sagen, ich bin so dankbar für meine Beziehung, denn wir versuchen auf allen Intimsebenen alles miteinander gemeinsam zu machen, soweit es auch wirklich möglich ist, ob das jetzt Betonieren ist, wo wir es gemeinsam machen, oder ob das Schwangersuchen ist, dass wir es gemeinsam machen. Es ist einfach schön, wenn wir alles miteinander machen. Mit Hilfe im Haushalt und in der Familie, mit vereinten Kräften die Lasten des Lebens tragen, gemeinsamer Einsatz für eine gute Sache. Ja, dass man etwas, ein Projekt sich vornimmt und sagt, du, als Ehepaar wollen wir der Familie da drüben helfen. Nicht, ich gehe jetzt um mit zum Nachbarn und arbeite, weil dann ist der Mann fort, die Frau sitzt da daheim und der Nachbar freut sich, weil er eine billige Arbeitskraft gekriegt hat. Nein, die gehen gemeinsam hin. Wir helfen gemeinsam. Wir wollen alles miteinander teilen. Und ich glaube, das ist natürlich diese Intimsebene leichter, wenn dann die Kinder schon größer sind. Weil natürlich die Kinder sehr viel Kraft und Intensivität Hilfe brauchen. Aber auch da ist es so, dass man ruhig einmal auch den Mann ermutigen kann, eine Babywindel zu wechseln. Und auch hier, auch wenn es ein bisschen stinkt, Arbeitsteilung zu machen. Was glaubt ihr, die Männer und die Frauen es euch lohnen werden, wenn sie merken, dass ihr auch in der Arbeit mit ihr alles teilt und mit ihr intim seid. Lösen von Aufgaben. Ist auch schön, wenn man zusammensitzt und überlegt, wie machen wir es denn? Wie können wir da jetzt einsetzen, damit wir zum Ziel kommen? Das schweißt zusammen. Die nächste Intimsebene ist die, gemeinsam Konflikte zu lösen. Man nennt das die Krisenvertrautheit. Ja? Und das ist tatsächlich schön, wenn man auch alles miteinander teilt, auch die Krankheit miteinander teilt, ja, und sagt so, jetzt bist du krank, ich übernehme es auch, wir tun alles miteinander. Krisenvertrautheit. Es passiert oft, dass die Männer keine Idee haben, was mache ich denn, wenn die Frau krank ist. Die haben gar keine Idee. Ins Krankenhaus gehe ich nicht. Sie besuchen. Wir stehen uns da mit 2 Liter hin. Aber das ist nicht notwendig. Es ist ein in Not und Krankheit zusammenstehen. Konflikte und Probleme gemeinsam bewältigen und lösen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das kann man tatsächlich erleben. Und diese Intimität kann man also jetzt auch als Nachbar, kann man auch als Freund, kann man auch als Elternteil mit den Kindern teilen. Da können wir es noch ein bisschen eher, die Intimsebenen zu praktizieren. Aber ich denke, da sind wir geneigt, wirklich zu wachsen. Gemeinsam Konflikte zu lösen. Tja, wissen wir es noch? Erstens, sexuelle Intimität. Das zweite, gefühlsmäßige Intimität. Intimität des Denkens, ja. Die ästhetische Intimität. Dann kommt die spielerische Freizeit, ganz richtig. Dann kommt die Arbeitsintimität. Und dann kommt die Krisenvertrautheit. Dieses gemeinsame Konflikte lösen. Man schiebt oft die Konflikte vor sich her, nur nicht anstrafen, nur nicht angehen. Gemeinsam die Konflikte lösen, das bringt uns zusammen. Das schweißt uns zusammen. Und Sie sehen schon, dass Intimität mehr ist als nur sexuelle Intimität. Wenn wir diese Intimsebenen praktizieren, dann werden wir in jeder anderen Intimsebene, besonders in der Sexualität, wirklich gemeinsam zu einem glücklichen, liebevollen Leben kommen. Die neunte Intimsebene ist das gegenseitige Verstehen. Dass wir also wirklich versuchen, den anderen zu verstehen, man nennt das die Bindungsintimität, wo man sich ganz besonders auf den anderen einstellt, gegenseitiges Verstehen durch gemeinsamen Einsatz zum Wachstum und zur Beziehung. Haben Sie Ziele? Wohin wollen Sie am Ende dieses Jahres in Ihrer Beziehung kommen? Wo wollen Sie sein? Ja? Wenn man keine Ziele hat, wird nichts passieren. Wenn ich sage, ich möchte in diesem Jahr das Wohnzimmer ausmalen, dann wird sicher in diesem Jahr passieren. Es kann sein, dass irgendwas dazwischen kommt, dann wird es das nächste Jahr. Aber es wird geschehen, wenn man das vorhat. Wenn man auch kein Ziel hat, wird es nichts werden. Gegenseitiges Verstehen. Die zehnte Intimsebene ist der gemeinsame Glaube. Jetzt kann es sein, dass einer anders glaubt als der andere. Und da geht es jetzt vielleicht um Religionsgemeinschaften. Es gibt Ehen, da ist er katholisch und sie evangelisch oder umgekehrt. Warum auch nicht? Es geht jetzt nicht um eine Religionsgemeinschaft, sondern es geht darum, geistlich intim zu sein, dass wir auch Geistliches miteinander teilen. Was glaubst denn du? Was ist dein Hoffen, dein Sehnen? Was ist dein persönlicher Glaube? Den Glauben miteinander teilen, gemeinsam Erfahrungen machen mit Gott. Erleben, dass gemeinsames Gebet hilft, dass man miteinander die Bibel liest und weiß, um wissen zu können, was jetzt wirklich Wahrheit ist. Denn das ist ja eigentlich das, was wir machen wollen. Wir wollen ja nicht irgendeine Religionsgemeinschaft verherrlichen und die anderen verteufeln, sondern wir haben ja eigentlich einen Ursprung, nämlich das Kursbuch Bibel. Und wenn wir alle da uns finden und da uns wieder fragen, was ist wahr und was ist richtig, dann gibt es wahre Ökumene auch in der Familie. Und ich würde auf alle Fälle, wenn meine Frau zum Beispiel eine andere Glaubensgemeinschaft besucht, als wir es bis jetzt gewesen sind, dann würde ich, was tun? Ja, ich würde sie auf alle Fälle nicht niederbügeln und sagen, wo gehst du denn da hin? Wir sind ja auch der Sektierer und pass auf, sondern ich würde hingehen mit ihr. Ich würde das teilen mit ihr, mir hineinsetzen und mit ihr prüfen und sagen, komm, schauen wir mal, ist das richtig, ist das nicht richtig? Nur so kann man jemanden gewinnen, nicht mit ja, Härte und mit Streit oder was auch immer. Geistliche Intimität ist also dieses Gemeinsame auch im geistlichen Bereich zu teilen. Und was glauben Sie, was da passieren würde in unserer Beziehung, wenn wir diese Dinge miteinander begleiten? Da ein Wort an die Frauen, habt keine Angst, auch diese Dinge mit euren Männern zu besprechen. Es kann sein, dass sie vielleicht am Anfang ein bisschen lächeln darüber, aber diese Stärke kriegen sie ja von oben, dass sie sagen, oh Gott, hilf mir, dass ich deshalb das nicht so persönlich nehme. Aber ich möchte Sie wirklich ermutigen, teilen Sie das miteinander. Denn am Anfang haben Sie eine ziemlich gleiche Ausgangsposition. Dann fangen Sie an, als Frau die Bibel zu lesen. Dann fangen Sie an, Erkenntnisse zu gewinnen. Und er kann nicht mehr mit, er versteht es nicht mehr. Und die Kluft wird immer größer. Und Sie wundern sich dann, dass er nicht mitmacht. Ja? Wenn man das aber miteinander teilt und gemeinsam wächst in der Erkenntnis, dann kann man auch miteinander den Weg gehen des Glaubens und Erlebnisse haben, die vielleicht sonst nur ich alleine habe. Da haben wir in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Wir haben gemeint, der Glaube ist Privatsache. Ja, das stimmt. In der Beziehung auf keinen Fall. Da geht es mir wirklich darum, dass ich mich interessiere, was glaubst du und was glaube ich. Und wir wollen auch im Glauben die Frage stellen, was ist wahr und was ist richtig. Das Kursbuch Liebe, das ist eigentlich, was wir in Anspruch nehmen sollten und uns die Frage stellen sollten, was sollen wir wirklich glauben? Wenn die einen sagen so, die anderen sagen so, wer hat recht? Und wenn wir alle dieses Kursbuch Bibel in Anspruch nehmen würden, dann würden wir an diesem Buch wirklich auch merken, was richtig ist und gemeinsam den Weg gehen in ein gemeinsames Ziel. Antoine de Saint-Exupéry sagt, die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung geht. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Wort. Ja? Dass man gemeinsam in die gleiche Richtung geht. Ob das jetzt die Arbeitswelt ist, ob das jetzt die Krisensituation ist, oder der Glaube ist, oder ob das jetzt das Gefühl ist, dass man gemeinsam in die gleiche Richtung geht, dasselbe Ziel hat und so auch miteinander gehen kann. Man sagt ja nicht umsonst, die Ehe ist wie ein Joch, in der zwei Ochsen eingespannt werden. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn der eine nach rechts zirkt und der andere nach links zirkt. Das kann nie gut gehen. Ja? Wir brauchen dasselbe Ziel. Und deshalb ist es gut, dass man sich vorher richtig kennenlernt, haben wir dasselbe Ziel. Und dann, es kann auch sein, dass man im Laufe der Beziehung auf neue Ziele kommt, aber dann muss man es miteinander teilen und intim sein, auch in diesem Bereich, und nicht allein nur für sich behalten. Es kann sein, dass es dort schwierig ist, das kann ich gut verstehen, es wird nicht jeder gleich sofort sagen, juhu, ja, du denkst jetzt anders oder fühlst anders, aber mit dem Bewusstsein müssen wir leben, dass wir unsere Gefühle sich ändern, dass unsere Gedanken sich ändern, dass unsere Einstellungen sich ändern, dass wir also nicht am Anfang, wie wir verliebt und uns zusammengefunden haben, gleich denken wie in 20, 30 Jahren. Aber da muss man sich in dieselbe Richtung bewegen und das alles miteinander teilen, das ist so. Ja, das ist, was ich Ihnen heute mitgeben wollte, diese Intimsebenen. Herr Holzbauer, sind Sie so lieb und teilen Sie uns das aus. Links ist das Blatt, wollen wir jetzt als Hausaufgabe mitnehmen. Sie bekommen ein Blatt, wo Sie diese 10 Intimsebenen drauf haben, so als kleine Erinnerung. Und da können Sie sich selbst ein bisschen einordnen. Unter Frau die Frauen, unter Mann die Männer. Und dann können Sie die Zahl einkreisen, wo Sie sagen, die trifft auf mich zu. Zum Beispiel, gefühlsmäßige Intimität ist bei mir 1, dringender Wunsch nach Verbesserung. Oder der andere sagt, na, das ist bei mir 5, wunschlos glücklich. Und so kann man doch miteinander reden. Was sagst du, Schatz? Was hast du eingekreist? Wie schaut es bei uns aus? Wie empfindest du unsere Beziehung? Wie empfinde ich sie? Es kann sogar sein, dass er recht zufrieden ist und sie nicht. Ja, das kann auch sein. Dann spricht man darüber, dann redet man darüber und dann wird man auch hier zueinander finden. Ja, da haben Sie diese Intimsebenen ein bisschen aufgelistet, kurz die Erklärung dazu. Genauere Erklärungen haben Sie dann in der Unterlage, die Sie bekommen werden nächste Woche, wo wir auch diese Zusätze noch dabei haben, die wir jetzt da angesprochen haben. So, das für heute. Ich habe absichtlich ein bisschen schneller gemacht, damit wir auch ein bisschen Zeit haben jetzt noch, dass wir gleich nach Hause gehen müssen. Wer also jetzt noch Zeit haben möchte, zusammenzusitzen, unsere Jugend wird sich jetzt als Servierer bedienen und ja, aber bevor wir das noch machen, ein Hinweis auf den Büchertisch. Meine Bücher, die ich ausgelegt habe, die bestellt werden, die sollten heute bestellt werden, die letzte, weil dann kriegen Sie es nicht mehr. Und ich werde es dann nächste Mal versuchen, Ihnen auszuteilen. Wenn Sie also noch ein Buch haben möchten, schauen Sie es sich an, bestellen Sie es. Auf der anderen Seite gibt es noch die Unterlagen. Und ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre freiwilligen Spenden, die Sie mir hineinlegen, so lieb. Sie helfen uns auch hier ein bisschen. So wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielleicht können wir jetzt noch ins Gespräch kommen miteinander. Es wird sicher das eine oder andere noch aufzuarbeiten sein. Wir werden jetzt ein paar kleine Happen zu uns nehmen können und ein Getränk. Und dann wünsche ich Ihnen ein gutes Nachhausekommen. Und nächste Woche um dieselbe Zeit geht es dann um das Thema die Lebensphasen, die wir drinnen sind. Schön, guten Abend.